Kündigung, ob oder nicht in diesem Hörsaal die Vorlesung weitergeführt wird, werde ich jedenfalls, aber sonst wird es auch eine Ankündigung vom Institut geben. Und zwar, wenn es und überhaupt kündige ich alles, was die Vorlesung betrifft, auf meiner Homepage an. Ich schreibe Ihnen die Adresse gleich auf. Auf der Einstiegsseite meiner Homepage finden Sie einen Link gleich oben links unter der Überschrift und der führt zur Beschreibung der Vorlesung, wo ich jede Woche, also ich habe jetzt einmal das Programm hineingegeben und auch einige Details, die ich auch heute besprechen möchte, und, aber Sie können dort auch also Hinweise auf Materialien oder Lektüre, Empfehlungen und so weiter jeweils finden. Da werde ich es auf jeden Fall ankündigen, falls es möglich ist, einen anderen Hörsaal zu bekommen. Ich möchte jetzt heute vier Punkte besprechen. Zunächst rein Formales, also alle Dinge, die irgendwie den Abschluss dieser Lehrveranstaltung betreffen, Prüfungsmodalitäten und solche Sachen. Und ich bitte Sie, sich da schon Notizen zu machen, wenn Sie irgendeine Frage haben, also zu diesem Punkt, zu dem Punkt der formalen Anforderungen und Details. Falls Sie da irgendwelche Fragen haben, dann zögern Sie nicht. Wahrscheinlich haben einige der Anwesenden auch die gleiche Frage wie Sie selbst. Also es sind keine privaten Anfragen, sondern erfahrungsgemäß betrifft das immer mehrere. Also stellen Sie es dann auch. Erster Punkt zum Formalen, es gibt keine Anmeldung für die Vorlesung. Das ist trivial in dem Sinn, als es überhaupt für Vorlesungen im Bereich der Philosophie keine Anmeldung gibt. Ich weiß, dass es Studienprogrammleitungen gibt, die Vorlesungsanmeldungen verlangen, aber das ist in der Philosophie nicht der Fall. Also nur Anmeldungen sind nur für Seminare und das ist die Frist eh schon vorbei, nicht für Vorlesungen. Allerdings müssen Sie sich zur schriftlichen Prüfung anmelden. Der erste Termin der schriftlichen Prüfung wird der letzte Dienstag im Jänner sein, das ist der 26. Jänner hier. Es wird dann einen zweiten Termin einer schriftlichen Prüfung geben im März und dann gibt es immer auch die Möglichkeit für mündliche Prüfungen, Prüfungen sage ich noch extra was. Für mündliche Prüfungen brauchen Sie sich nicht über das Uni-System anzumelden, sondern lediglich bei mir per E-Mail. Also für die erste schriftliche Prüfung müssen oder sollen Sie sich anmelden, das ist aber erst möglich im Jänner. Also noch nicht jetzt, jetzt können Sie das noch gar nicht. Haben Sie dazu eine Frage? Bitte? Die Details der Prüfung schildere ich dann. Nur zur Anmeldungsgeschichte wollte ich das sagen, weil ich ein paar Mails bekommen habe, was die Anmeldung betrifft. Zur Anrechenbarkeit. Ich habe das auf der Homepage beschrieben. Es ist anrechenbar für das Baccalaureat und das Magisterstudium der Philosophie. Die entsprechenden Paragraphen sind dort. Es ist auch anrechenbar für das Studium Psychologie und Philosophie im Lehramt. Aber für dieses Lehramtsstudium darf ich gleich einmal fragen, wie viele sind das ungefähr? Also doch ziemlich viele, ja. Das ist eine große Gruppe. Für das Lehramtsstudium ist es anrechenbar als antike Philosophie, Geschichte der Philosophie 1, aber für alle, die Lehramt studieren, bestehen weniger Wahlmöglichkeiten in diesem, im Fall dieser Vorlesung bezüglich der Thematik, die Sie bei der Prüfung wählen. Da nehme ich etwas voraus, es ist nicht Multiple Choice, aber da gibt es ein bisschen ein Multiple Choice bei meinen Prüfungsmodalitäten. Sie können sich den Schwerpunkt wählen, über den Sie schreiben oder auch referieren in der mündlichen Prüfung, nämlich den regionalen Schwerpunkt. Sie können sich entweder, das gilt für alle anderen, die nicht PP studieren, Sie können wählen, ob Sie sich mit der griechischen mehr oder mehr mit der chinesischen oder mehr mit der indischen Philosophie speziell befassen wollen. Ich werde nämlich alle drei versuchen, einigermaßen darzustellen in ihrer ersten Phase. Diejenigen, die Psychologie und Philosophie das angerechnet haben wollen, haben diese Wahlmöglichkeit nicht, sondern müssen sich mit der griechischen Philosophie da befassen, haben also da keine Wahlmöglichkeit, und der Grund liegt darin, dass es keine Lehrveranstaltung gibt. Das hat mir der Studienplanleiter erklärt. Ich kürze die Erklärung ein bisschen ab. Aber für das PP-Studium gibt es keine Lehrveranstaltung, die die griechische Terminologie der Philosophie betrifft. Und darum werde ich diese griechische Terminologie etwas besprechen, setze aber bei PP-Studierenden dann voraus, dass sie sich damit befasst haben, mit der entsprechenden Lektüre und Text. Gibt es dazu Fragen? Bitte. Dazu komme ich noch. Ja. Ein dritter Punkt, also nach Baccalaureat und PP, zwei Studienrichtungen der Philosophie, gibt es zwei Angebote der Studienrichtung Philosophie mit sogenannten Erweiterungscurricula. Das kennen Sie wahrscheinlich besser als ich, das ist eine neuere Einrichtung. Zwei Erweiterungscurricula, und zwar die Nummer 185 und 184, also das große Philosophikum und das ECE Geschichte der Philosophie, enthalten diese Lehrveranstaltung, und da ist es ganz klar anrechenbar. Ihre Frage nun geht auf noch etwas anderes, nehme ich an. Sie studieren zum Beispiel, was studieren Sie?
Biologie.
Biologie. Oder Sie studieren Publizistik oder Geschichte oder weiß ich nicht. Und haben dort die Möglichkeit von Wahlfächern. Die verpflichtende Möglichkeit von Wahlfächern. Ich kann die Frage, wie das dort angerechnet wird, nicht beantworten. Das müssen Sie in Ihrer jeweiligen Studienrichtung oder in Ihrem Studienplan nachlesen oder jemanden fragen an Ihrer Studienrichtung, wie das gemacht wird. Ich weiß nicht, wozu Biologen sich mit der Geschichte der Philosophie... aus Interesse. Ja. Also da müssen Sie es wahrscheinlich, ist es nicht vorgeschrieben, aber möglich. Das kann ja auch ganz sinnvoll sein. Ja. Gibt es dazu Fragen? Ich wäre jetzt mit diesen Anrechnungsdingen von mir aus am Ende. Wenn noch irgendetwas unklar ist, sagen Sie es. So viel steht auch auf der Homepage. Soll ich da noch etwas hinschreiben? Diesbezüglich? Gut. Dann komme ich zu einem zweiten Punkt. Die Vorlesung ist zweistündig, was Sie ja bemerkt haben, und sie hat 5 ECTS-Punkte. Das ist relativ viel, 5 ECTS-Punkte. Das bedeutet, habe ich mir erklären lassen vor Jahren schon, das bedeutet, erinnern Sie sich noch, ein ECTS-Punkt ist 30 Stunden Arbeitszeitleistung, und zwar Ihre, nicht meine. 5 sind dementsprechend 150 Stunden Arbeitszeitleistung, und so soll man das kalkulieren, was verlangt wird. Diese Vorlesung gehört zu einem Typ von Vorlesungen, die ein L tragen, also VOL. Und dieses L bedeutet Lektüre, nicht sonst. Also es bedeutet nicht, wie jemand mich angefragt hat per Mail, etwa Lehramt oder sowas, sondern Lektüre. Es ist also verpflichtende Lektüre vorgeschrieben und ich habe das am Schluss zu überprüfen, ob Sie da auch tatsächlich Lektürekenntnisse haben. Ich werde diese Lektüre, die als Prüfungsstoff vorgesehen ist, jeweils nennen. Ich habe sie schon auf der Homepage genannt, diese jeweiligen Lektürevorschriften, und ich habe Ihnen aber auch andere Lektüreempfehlungen gegeben. Das sind dann nicht zu prüfen oder nicht zu verpflichten. Das ist die Erklärung für die 5 ECTS-Punkte, wobei ich nicht sagen kann, ob Sie tatsächlich außer dem Besuch der Vorlesung, das sind ja nur 2 Stunden in der Woche, und die Anreise nur mal 2 Stunden und so weiter, ob Sie dann tatsächlich 100 Stunden zum Lesen brauchen, kann ich nicht wirklich abschätzen. Man liest ja auch unterschiedlich schnell und intensiv. Das ist das. Gut, damit wäre ich mit den Formalia zu Ende. Über die Prüfungen habe ich noch nichts gesagt. Keine Fragen. Dann jetzt zu den Prüfungen. Also Termine der Prüfungen. Es gibt 2 schriftliche Prüfungstermine, wovon einer schon fest liegt, aber noch nicht zur Anmeldung freigegeben ist, nämlich am 26. Jänner, das habe ich schon gesagt. Der zweite ist noch nicht terminiert. Andere Möglichkeiten, außer bei einer schriftlichen Prüfung ein Zeugnis zu erlangen, ist entweder eine mündliche Prüfung oder Sie schreiben eine kleine schriftliche Arbeit aus dem gesamten Themenbereich, um den es in dieser Vorlesung geht. Für die beiden ersten Dinge, die schriftliche Prüfung und die mündliche Prüfung, verlange ich jeweils Folgendes, und zwar gleicherweise. Es ist egal, ob Sie es schriftlich oder mündlich machen, verlange ich die Behandlung von 3 Themen. Das erste Thema ist der Begriff von Philosophie und von deren Ursprung oder Ursprüngen. Es geht ja nach dem Titel der Vorlesung um Geschichte der Philosophie im Altertum oder in der Antike. Und ich behandle diese beiden Dinge in der ersten und in der zweiten Vorlesung, den Begriff der Philosophie und der Ursprung oder die Ursprünge der Philosophie. Dazu haben Sie dann also nachzulesen Möglichkeiten oder auch, was ich eben Ihnen da hier vortrage. Das zweite Thema, da können diejenigen, die nicht P&P studieren, wählen. Sie stellen dar Grundzüge der Philosophie entweder in China oder in Indien oder in Griechenland. Das ist also eine Wahlmöglichkeit, aber die Sache müssen Sie tun. Und auch dazu werde ich Ihnen Lektüre vorschreiben bzw. empfehlen. Das dritte Thema ist ein schriftlicher Kommentar zu einem der Texte, die als Prüfungsstoff vorgeschrieben sind. Dieser schriftliche Kommentar ist auf jeden Fall zu machen, ob Sie nun eine schriftliche Prüfung oder eine mündliche Prüfung machen. Und am besten bringen Sie diesen schriftlichen Kommentar dann zur Prüfung mit. Mit Ihrer Unterschrift, dass Sie selbst verfasst haben, ausgedruckt mit. Das ist am leichtesten für mich zu lesen. Handschriften sind bekanntlich schwieriger. Bitte? Ja, und was können wir tun? Wenn wir in den Sigmund Freud Park gehen, der groß genug wäre, sind Sie nicht krankenversichert, unfallversichert. Ich schon. Ja, da kann man nichts machen jetzt, oder? Was kann man da jetzt machen? Fällt Ihnen was ein? Es gibt auch keinen Lautsprecher, glaube ich. Oder? zusammenrücken.
Ja.
Am Boden.
Ja, ich meine,
versuchen Sie es bitte, ja. Eine Traube. Danke. Ja, vielen Dank fürs Zusammenrücken. Die Frage, ob man das klimatisch aushält. Ich sage nur kurz für die, die jetzt dazugekommen sind, Sie finden die meisten oder fast alle Informationen, die Sie brauchen, und auf der Homepage. Hier steht die Adresse, von dieser Adresse weg. Ich war bei der Besprechung des Inhalts der Prüfungen, also bei den Prüfungsgebieten oder Fragen, und wiederhole nur kurz, für die, die es nicht gehört haben vorhin, ein erstes ist der Begriff von Philosophie und von deren Ursprüngen oder deren Ursprung. Das ist ein Thema, das alle vorbereiten müssen, ob sie nun schriftlich oder mündlich ihre Prüfung ablegen. Ein zweites ist Grundzüge der Philosophie in einem der hier behandelten Kulturräume oder Traditionen, nämlich in China oder Indien oder Griechenland, wobei es die Ausnahme dazu zu sagen ist, wenn Sie Philosophie und wie heißt das, Psychologie und Philosophie studieren, P&P, dann haben Sie diese Wahlmöglichkeit nicht, sondern müssen sich auf das Griechische, auf die griechische Tradition konzentrieren. Und der dritte Teil jeder dieser Prüfungen ist ein Kommentar, ein schriftlicher Kommentar zu einem der Texte, die ich als Prüfungsstoff im Programm nenne oder auf der Homepage genannt habe oder auch hier nennen werde, jeweils. Ich habe vorhin schon angedeutet, ja, Zwischenfrage, ist das klar? Oder gibt es dazu Fragen? Also Sie können es mündlich oder schriftlich machen, es ist jeweils die gleiche Anforderung. Es sind verbale Darstellungen, die Sie geben sollen, keine Beantwortung von Multiple Choice. Wer war der Lehrer von Sokrates? Ein bis zwei Seiten. Es muss für mich noch bewältigbar zum Lesen sein. Die Texte, die ich da zu kommentieren gebe, sind nicht allzu lang. Gut, danke für die Nachfrage, denn ich habe zwei Dinge jetzt vergessen. Erstens, der Umfang nicht allzu lang, ein bis zwei Seiten müssten reichen. Und was soll der Kommentar sein? Nicht bloß eine Zusammenfassung dessen, was im Text steht, sondern auch eine kritische Hinterfragung oder Stellungnahme dazu. Problematisierung des Ganzen, Ihre eigene Problematisierung des Themas, so ein Prüfungsstoff zum Beispiel ist aus meinem Buch Interkulturelle Philosophie, die Darstellung der chinesischen Philosophie. Dann werden Sie dazu auch andere Dinge wissen oder wissen wollen, als da drin steht in diesem Buch, oder vielleicht überhaupt anders die Sache sehen. Also das sollten Sie dann tun. Noch Fragen? Bitte. Wenn Sie, ja, danke auch für diese Nachfrage. Wenn Sie zur schriftlichen Prüfung kommen, haben Sie zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit besteht darin, dass Sie nur diesen Kommentar mitbringen, sich hierher setzen und mündlich zu den beiden anderen Themen, nicht mündlich, sondern handschriftlich zu den beiden anderen Themen sich äußern. Das ist die eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass sie alles zu Hause ausarbeiten und ausdrucken und mir per Unterschrift erklären, und ich schaue mir die Sachen dann schon auch noch an, ob das stimmen kann, dass sie es selbst geschrieben haben, aber sie müssen das erklären bei so einer Gelegenheit. Immer auch den Studentenausweis mitbringen, das schreibt die SPL auch vor. Sie können das also auch zu Hause ausarbeiten. Was ich persönlich ganz gut finde, da habe ich gar nichts dagegen, denn das ist meistens besser, als wenn Sie es hier mit der Hand schreiben. Und Sie haben wahrscheinlich auch mehr davon. Also, sage ich nur. Außerdem kann ich es dann mit Sicherheit lesen. Sie waren zuerst. Na, was schreibt man in 2 Stunden? Ja, zu Hause können Sie natürlich mehr schreiben, aber da würde ich Sie bitten, insgesamt nicht über 6 bis 7 Seiten hinauszugehen, weil stellen Sie sich einmal die Situation vor, dass tatsächlich ein großer Teil der heute Anwesenden so etwas macht. Ich meine, wo bleibt meine Lesezeit? Ja, das kann ich nicht lesen, ich muss es aber. Also ich persönlich vertrete ja einen nicht komparativen Ansatz, der aber davon ausgeht, dass es mehrere Ursprünge und auch mehrere miteinander in Konkurrenz heute stehende Philosophietraditionen gibt, die auf sehr alte Quellen zurückgehen. Zumindest den chinesischen, den indischen und den griechischen. Ja, persönlich vertrete ich einen nicht komparativen Ansatz, aber natürlich ist das gewünscht. Ja, das ist keineswegs auszuschließen. Ja, ja. Sie können also auch Indien mit China vergleichen oder so. Noch Fragen dazu? Bei Ihnen, ja, Sie waren. Ja, aber das ist noch was anderes. Dazu habe ich noch nichts gesagt. Das kommt noch.
Also für die Lektüre Vorschriften schreibt sie da ein Programm vom 30.10. Lektüre, Klammer Zwischenschloss, Einleitung zur Vorlesung, Geschichte der Philosophie, Geschichtsschreibung.
Ja.
Gibt es da ein Skriptum? Oder
das ist das Skriptum.
Wir stehen begriffen als Skriptum, oder?
Haben Sie es von der Homepage ausgedruckt?
Ich habe nur 3 Seiten von der Homepage.
Ja, und den Ausdruck von der Homepage haben Sie.
Ja.
Und da ist Geschichte der Philosophie, Geschichtsschreibung unterstrichen auf Ihrem Ausdruck.
Ja.
Genau.
Das, ja,
das bedeutet. Alles, was Sie auf der Homepage da in diesem Programm beschreiben, ich unterstreiche nichts auf der Homepage. Ja. Alles, was unterstrichen ist, außerdem ist es auch blau in der Realität, also nicht in der Realität, sondern in der Virtualität, ist es nicht nur unterstrichen, sondern auch blau, ist ein eindeutiger Link. Und das ist ein Thema, das ich nächste Woche bespreche. Und das ist das ist aus einem Skriptum. Das ist der einleitende Teil des Skriptums zur Geschichte der Philosophie-Geschichtsschreibung, die ich schon öfter auch gemacht habe hier. Noch Fragen bisher zur Prüfung? Dann komme ich zu Ihrer Frage. Es gibt noch eine, was ist das, die dritte Möglichkeit. Also schriftliche Prüfung, mündliche Prüfung und jeweils haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, dass Sie weder schriftlich noch mündlich eine Prüfung machen und doch ein Zeugnis bekommen. Und die besteht darin, dass Sie eine kurze schriftliche Arbeit schreiben zu einem Thema, das Sie selbst wählen. Da schlage ich Ihnen nichts vor, sondern das überlegen Sie selbst. Also zum Beispiel, nur um ein Beispiel zu nennen, beim letzten Termin dieser Vorlesung hat mir ein Kollege vorgeschlagen, einen Vorschlag, auf den ich nie gekommen wäre, der übrigens Theaterwissenschaft studiert hat, also ein wieder anderes Fach, ja, hat mir vorgeschlagen, er würde gerne schreiben über die philosophische Begründung von Katharsis, Das war mir noch ein bekannter Ausdruck. Katharsis kommt aus dem Griechischen und heißt Reinigung. Ja, Katharsis, diese Idee, dass in der Tragödie, besonders bei Aristoteles, in der Tragödie eigentlich die Absicht ist, der Zweck ist, den Menschen oder die Seele zu läutern, zu reinigen. Also er möchte gerne einen interkulturellen oder auch komparativen, ohne Adjektiv vielleicht, nur einen Vergleich schreiben zwischen Katharsis und Rasta. Jetzt habe ich ein Problem gehabt, weil bei Rasta habe ich an Rastafari gedacht. Das hat er aber nicht gemeint, sondern Rasta ist, und das war eine hervorragende Arbeit, das ist dann eine wunderschöne Arbeit gewesen und ist jetzt ein Hauptthema in seiner jetzigen Diplomarbeit, hat er mal erzählt. Rasta ist ein Begriff aus der indischen Theatertradition, der sehr große Ähnlichkeiten hat, aber auch Unterschiede zu dem, was die Griechen Katharsis genannt haben. Also auf so ein Thema wäre ich, deswegen habe ich es erzählt, persönlich nie gekommen, schon wegen Rastafari nicht. Und weil es mir überhaupt unbekannt war, aber glaube ich nicht nur mir. Was tue ich mit diesen Arbeiten und wie sollen sie sein? Sie sollen, wenn Sie diese Möglichkeit wählen und mir ein Thema vorschlagen oder mit mir besprechen, vor oder nach der Vorlesung am besten, bis zum letzten Termin dieses Semesters. Nachher nehme ich solche Vorschläge nur noch in wirklichen Ausnahmefällen an. Das sollte bis, also während des Semesters entstehen, diese Idee. Und ich vermerke mir das und sie schicken mir dann diese Arbeit und sie hat an sich da keinen Termin, weil Vorlesungsprüfungen haben keine Termine. Nur das Ableben der Vortragenden ist da, oder das, sagen wir, sonst irgendwie bedingte Ausscheiden aus dem Kreis der Vortragenden ist da der Termin, aber sonst gibt es da keinen Termin. Und was mache ich da mit diesen Arbeiten? Und sie sollen nicht länger sein als eine normale Proseminararbeit, etwa im Bereich der Philosophie. Und das wiederum heißt auch 7 bis 10 Seiten. Ja? Also wesentlich mehr soll das nicht sein, weil ich da auch an die Grenzen meiner Lesefähigkeit sonst natürlich stoße. Wenn Sie sowas schreiben, dann kann es für Sie sehr nützlich sein, für mich auch und auch für andere. Denn ich gebe solche Arbeiten dann auch mit ihrem Einverständnis, natürlich Einverständnis der Autorinnen und Autoren, ins Internet. Sie finden auf meiner Homepage auch einen Link zu früheren Arbeiten dieser Art. Auch in der Vorlesungsbeschreibung habe ich so einen Beispielslink gemacht, aber da gibt es einige, die dann da ein Thema sehr, sehr kompetent beschrieben haben. Das ist die dritte Möglichkeit. Also Sie haben eigentlich viele, bitte.
Und Lernstudentinnen müssen dann wieder aus dem Bereich der griechischen Philosophie die Daten schreiben.
Ja, das steht übrigens auch, ich lese Ihnen das vor, wenn Sie die Möglichkeit einer kurzen schriftlichen Arbeit wählen, gilt Folgendes: Themenvorschlag von Ihnen mündlich oder per E-Mail, Termin 26.10.2010. Studierende des Faches Psychologie und Philosophie müssen in diesem Fall ihr Thema aus der griechischen Philosophie, aus dem Bereich der griechischen Philosophie wählen. Ja. Ja. Das hat die vorhin kurz genannten Gründe. Ja. Lesen Sie es auf der Homepage noch einmal nach. Das ist, und sagen Sie mir oder schreiben Sie mir, wenn denn trotzdem etwas unverständlich ist, ich will das ja nicht unverständlich behalten. Gut. Irgendwo. Auch zu den Prüfungen keine weitere Frage, auch bei Ihnen nicht? Bitte? Ja, bitte.
Wenn man die Fragen, die natürlich vorliegen, selbst ausgedacht,
ja. Ja, Sie müssen sich auf jeden Fall zur Prüfung anmelden. Das hat nicht, das Die Prüfungsanmeldung hat ja den Grund. Ich meine, wenn Sie es nicht tun, ist es keine Katastrophe, sage ich gleich. Aber tun Sie es bitte. Wenn Sie vorhaben, besonders bei den schriftlichen Prüfungen, tun Sie es bitte. Denn der Grund liegt darin, ich kriege eine Liste oder ich kann mir eine Liste ausdrucken, sobald Sie angemeldet sind, ja, zur Prüfung. Und in dieser Liste brauche ich dann nur noch die Note eintragen und eventuell begründen und sonst nichts mehr tun. Ja? Wenn aber Sie sich nicht anmelden, können Sie es trotzdem abgeben und dann melde ich Sie dann an. Nur, ich muss Sie erst suchen in der ganzen im Univis und feststellen, es gibt zum Beispiel doch auch gewisse Familiennamen, von denen es relativ viele Studierende gibt unter diesem Namen. Und die muss ich dann richtig zuordnen, kann mir auch ein Fehler unterlaufen. Ja, also es ist mir da zwar noch dieses nicht passiert, aber es ist mühsamer für mich als für Sie. Und vor allem muss ich dann 100 anmelden oder so. 50, Sie brauchen es nur jeweils einmal tun für sich selbst. Bitte.
Ja?
Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber ich habe es geschrieben auf der Homepage. Bei dieser schriftlichen Arbeit, die betrachte ich als wie eine Proseminararbeit oder wie eine kurze Seminararbeit. Und ausgedrückt habe ich das in dem Satz, ich erwarte, dass Sie bei der Bearbeitung und Verwendung von Literatur meine Zitierregeln kennen und beachten. Zitierregeln ist auf der Homepage unterstrichen und blau. Also die Zitierregeln sind dann wieder an einem anderen Ort der Homepage seit Jahren, da mache ich ja nichts Neues in dieser Hinsicht, können Sie nachlesen, wobei ich Folgendes dazu nur bemerke. Zitieren sollen Sie, auch dabei übt man so etwas, auch bei einer solchen Arbeit übt man, genau wie bei einer Proseminararbeit, dieses wissenschaftliche, in der Philosophie oder in den Geisteswissenschaften übliche Umgang mit Literatur, Zitieren etc. Ich sage nur dazu und habe das auch bei den Zitierregeln formuliert, es kommt mir nicht darauf an, in welcher Form Sie Ihre Literaturangaben machen, ob Sie, also da gibt es die verschiedensten Stile sozusagen, auch kulturell, regional verschiedenen Stile. Nur einheitlich soll es sein und gewisse Grundregeln sollen beachtet sein. Und die habe ich dort beschrieben. Ist das beantwortet?
Ja, danke.
Sonst noch? Also nichts mehr unklar zu den Prüfungen. Das sind die ersten im halben Jahr. Und in der vorletzten Vorlesung werde ich sie auch noch einmal erwähnen, zumindest. Gut. Dann zum Inhaltlichen, wenn Sie zu diesen Formalia keine Fragen mehr haben. Ich gebe Ihnen auch nächste Woche noch kurz die Gelegenheit, aber nur kurz, zu solchen Formalia. Den Reader gibt es nicht. Der Reader ergibt sich sozusagen aus den Links auf der Homepage. Ja. Wer hat keinen Internetzugang? Wie viele? Ja, eben. Sie müssen ja nicht alles ausdrucken. Also ich lese gerne am Bildschirm. Aber jedenfalls kann man das. Aber ich wollte noch irgendetwas sagen. Aus dem Programm. Jetzt gehe ich kurz zum Programm. Also ich möchte heute einen generischen Begriff der Philosophie entwickeln, der sich vor allem mit der Frage beschäftigt, wie soll man sich mit der Geschichte der Philosophie auseinandersetzen, und die hängt eng zusammen da mit der Frage, wozu soll man sich mit ihr auseinandersetzen. Ich denke, dass das nur bei einem generischen Begriff Sinn macht. Ich werde nächste Woche vor allem zur Frage nach den Ursprüngen, wie und wo entstand Philosophie in Eurasien, referieren. Und die übernächste Woche fällt aus. Also nach den ersten zwei Einheiten, die eine gewisse inhaltliche Geschlossenheit auch darstellen, fällt die dritte Woche aus, denn ich bin da in Addis Abeba und da geht das nicht so gut mit der Fernschaltung. Dann die nächsten Termine sind also der 27.10. und am diesem 27.10. und am 3.11. beides sind Termine nach einem Feiertag, also ich hoffe, das stört Sie nicht. An diesen beiden Terminen werde ich die Grundzüge der Philosophie in China behandeln. Und zwar am ersten nur Hauptrichtungen und Themen der chinesischen Philosophie und am zweiten Termin, und da würde ich Sie bitten, diejenigen, die sich mit chinesischer Philosophie befassen oder befassen wollen, auch vorher schon ein bisschen drüber nachzudenken. Ich werde mich nur auf den Konfuzianismus, auf den Daoismus, auf den Mohismus und auf den Legalismus konzentrieren, und ich sehe auch keine Möglichkeit, in eineinhalb Stunden irgendwie sinnvoll, auch das ist schon zu viel, natürlich inhaltlich, aber mehr wäre sowieso nicht möglich. Aber ich habe auch einen Link gemacht zu einer ziemlich ausführlichen Darstellung der chinesischen Philosophie der Achsenzeit, die ich in einer anderen Vorlesung mal über ein ganzes Semester gemacht habe. Dort können Sie Details auch nachlesen. Also diese zwei Termine werden sich mit der Philosophie in China befassen. Philosophie in Indien ist dann Thema der nächsten beiden Termine, und auch da wiederum werde ich mich hauptsächlich auf Astika-Schulen, also auf die Schulen des Hinduismus späteren, und von den Nastika-Schulen nur auf den Buddhismus und auf den Jainismus konzentrieren. Die Philosophie in Griechenland nimmt in dem Semester aufgrund der Lage in dem P&P-Studium einen etwas breiteren Raum ein als bei dem vorigen Durchführen dieser Lehrveranstaltung. Es wird also bereits im November, im letzten Novembertermin beginnen, und zwar mit der Darstellung von Hauptrichtungen und Themen der griechischen Philosophie. Auch da gebe ich einen Überblick über die Zeit von Thales und Pythagoras, von den ionischen Denkern bis in den Hellenismus, so ähnlich kursorisch wie bei den chinesischen und indischen Philosophen. Aber in diesem Semester werde ich auch auf die Terminologie des Griechischen, der griechischen Philosophie und damit eigentlich auch der Wissenschaft, da wird es dann auch für die Biologie unter Umständen interessant, ja, wenn es um den Begriff des Lebens geht, zum Beispiel, ja, werde ich das auch behandeln. Dann die Vorsokratik und die athenische Klassik besprechen, und das ist es, was die griechische Philosophie in dieser Überblicksvorlesung einnehmen wird. Am letzten Vortragstermin, am 19.01., möchte ich Parallelen zwischen diesen dreien, das kommt am ehesten zu dem, was Sie komparativ nannten, ja, Parallelen zwischen diesen dreien und Unterschiede auch der theoretischen Diskurse im Altertum einerseits und Fortwirkungen dieser achsenzeitlichen Philosophie bis in die Gegenwart andererseits. Das wird das letzte Thema sein. Soweit der grobe Überblick über die Thematik. Haben Sie dazu Fragen?
Ja. Der chinesische Buddhismus ist ein bisschen später erst, oder?
Es geht um die Antike. Das heißt Geschichte der Philosophie 1, Antike. Und wer assoziiert mit Antike überhaupt Chinesisches von Ihnen? Sagen wir mal, Sie assoziieren mit Antike auch Chinesisches.
Ja.
Also wenn man von antiker Kunst spricht, dann denken Sie auch an chinesische Kunst.
Von der europäischen Antike, zur Zeit der europäischen Antike in China.
Ja, ist ein bisschen kompliziert, nicht? Aber zur Zeit der Antike in Rom würden Sie nicht sagen. Zur Zeit der Antike in Griechenland oder Rom finden wir eine seltsame Ausdrucksweise, oder? Zur Zeit der Antike in Indien oder China. Das tue ich ja gerade, versuche ich es. Also ich wollte nur ein bisschen testen und habe es ungeschickt begonnen. Ich hätte auch fragen können, wem ist bei dem Ausdruck Antike irgendwas komisch, wenn es um China geht. Das ist wahrscheinlich den meisten von Ihnen oder von uns, oder? Wenn wir von antiker Kunst, antiker Literatur, antiker Poesie oder so hören, dann assoziieren wir damit Griechisches und Römisches. Also jetzt glaube ich, ich will sie nicht vereinnahmen, aber ich assoziierte einen Großteil meines Lebens unter antiker Poesie oder antiker Baukunst Griechisches und Römisches. Geht es Ihnen nicht auch so? Noch? Schon. Also Antike ist in unserer Bildungstradition durchaus reserviert für den Mittelmeerraum. Und bei China haben Sie selbst ja jetzt zu diesem etwas eigentümlichen Ausweg gegriffen, die Chinesen zur Zeit unserer Antike oder der Antike. Dann ist das die Antike. Die Antike aber ist die griechisch-römische Antike. Also ich habe diesen Sprachgebrauch auch internalisiert, aber aufgegeben. Jetzt bin ich gerade nach 20 oder 30 Jahren ungefähr in der Mentalphase, dass ich zwar immer noch sehr gut weiß, dass Antik eigentlich griechisch-römisch heißt, aber ich will es nicht haben, so. Ich verstehe persönlich, das ist aber mehr eine Entschlussfrage als eine unmittelbare Natürlichkeit, ich verstehe persönlich unter Antik das Altertum. Eine Art von, also das ist auch zeitlich festzumachen, aber auch gesellschaftlich festzumachen, ein gewisser Stand der Handwerkskunst, der Technik, auch der Reflexionsentwicklung. Und dieser gewisse Stand der Handwerkskunst, der Technik, auch Religions- und Reflexionsentwicklung ist in mehreren Gesellschaften Eurasiens um die Zeit zwischen 800 vor Christi Geburt, vor unserer Zeitrechnung oder, wie ich am liebsten sage, vor der jetzt allgemeinen Zeitrechnung, um 800 vor ist das also vergleichbar in Ostasien, in Südasien und im Mittelmeerraum. Und darum scheint es mir sinnvoll, in allen diesen Fällen von Antike oder von Altertum oder wie auch immer, aber in einem Gleichen. Die Antike ist also in China beschreibbar und in Indien beschreibbar und im Mittelmeerraum beschreibbar. Ist ein übergeordneter Begriff. So verwende ich ihn in der Vorlesung, diesen Begriff. Und das bringt mich gleich zu einem zweiten. Mit der Philosophie verhält sich's ähnlich. Wir sind, obwohl, das sollte ich ein bisschen aufschieben, trotzdem sage ich es mindestens in einem Satz. Wir sind geneigt, die Philosophiegeschichte von der chinesischen Philosophiegeschichte oder von der Geschichte der indischen Philosophie zu unterscheiden. Und wir sind geneigt, zumindest habe ich das in meinem Studium und so durch Lektüre vieler Schriften so mitbekommen, dass die Geschichte der Philosophie gleich ist oder zusammenfällt mit der Geschichte der europäischen Philosophie. Also die europäische Philosophie, muss man nicht dazu sagen, das ist die Philosophie, habe ich gelernt. Ich habe das aber mit der Zeit nicht mehr geglaubt und glaube es immer weniger. Die Geschichte der Philosophie der Menschheit hat mehrfache Ursprünge und ist überall Philosophie. Es gibt sie, die Philosophie, aber im Plural, im kulturellen Plural sozusagen, nicht im Singular. Ich halte also diese bescheidenen Buchtitel, die da lauten Geschichte der Philosophie, worin dann die Philosophie ein Geschlecht hat, nämlich nur das männliche Denken repräsentiert, eine Hautfarbe hat, nämlich weiß ist, und eine kulturelle Seele hat sozusagen, nämlich eine hellenistisch-griechische, das halte ich für einen Irrtum, einen zeitbedingten Irrtum der vergangenen Generationen, den man aber nicht unbedingt weiterführen muss. Also trotzdem jetzt zu Ihrer Frage, auch dann gehört der chinesische Buddhismus nicht dazu. Weil der chinesische Buddhismus, nach China kommt der Buddhismus, man kann es ziemlich genau datieren, in der späten Han-Zeit, also 63 oder 65 sind die ersten Schriften nachweisbar, oder im 2. Jahrhundert dann die größere Verbreitung, und das liegt jenseits des Zeithorizonts hier. Also der Zeithorizont, den die Vorlesung behandelt, ist circa zwischen 800 und 200 vor der Zeitrechnung. Und da fällt der Buddhismus in China nicht hinein. Der Buddhismus in Indien sehr wohl. Das war Ihre Frage. Ja. Gut, wo war ich jetzt eigentlich? Ah ja. Bitte? Der generische Begriff. Ja, danke. Generischer Begriff. Also generisch muss man nicht aufschreiben, glaube ich, weil die Generika inzwischen ja sehr, also als Medikament ist der Begriff ja bekannt. Es handelt sich um einen Philosophiebegriff, der generisch ist, den ich zugrunde lege dieser Vorlesung, der generisch ist in Bezug auf die Kultur, auf den kulturellen Hintergrund. Auch in Bezug auf den Zeithorizont, wann etwas entstanden ist. Generisch bedeutet also ein Begriff, der sowohl griechische als auch arabische, was ich ja nicht behandle, als auch chinesische, indische, persische Philosophie, moderne afrikanische Philosophie, mesoamerikanisch-präkolumbianische Denkformen, soweit sie rekonstruierbar sind, beschreibbar zu machen unter ein und demselben Terminus, nämlich der Philosophie. Es sträubt sich etwas gegen so eine Auffassung vom Begriff und vom Wort Philosophie. Das Erste, was sich dagegen sträubt und was auch man durchaus einwenden kann, ist ja, Philosophie ist ja selbst ein griechisches Wort. Und zwar in vielen Sprachen. Nicht nur im Griechischen, auch im Deutschen selbstverständlich, auch im Arabischen Falsafa, im Türkischen Felsefe. Das sind ja alles Wörter, die aus dem Griechischen kommen, von Philosophia. Und was die Griechen damit benannt haben, muss ja nicht anderswo auch vorkommen. Das ist richtig, das ist natürlich überhaupt keine Frage, dass das ein griechisches Wort, eine griechische Begrifflichkeit ist und dass das nicht etwas Generisches, überkulturell sozusagen Vergleichbares zunächst einmal evoziert. Es gibt natürlich auch Sprachen, bei denen nicht dieses Griechische verwendet wird, um das zu beschreiben, was wir auf Deutsch Philosophie nennen. Und zwar auch europäische Sprachen. Also das Niederländische sagt Weißbegehrde, Wissensbegierde. Das Deutsche hat eine Zeit lang im 18. Jahrhundert propagiert, von diesem Ding, das wir Philosophie nennen, mit einem deutschen Wort zu nennen und zu reden. Und dieses deutsche Wort war Weltweisheit. Das Wort ist nicht ganz in Vergessenheit geraten, aber keiner verwendet es mehr als durch den technischen Term. Als die Japaner sich mit der Lektüre von John Stuart Mill und von den englischen Empiristen und von Immanuel Kant befasst haben und alles das benennen wollten, haben sie nicht eine Abänderung des griechischen Ausdrucks Philosophie verwendet, um das zu beschreiben, sondern sie haben ein eigenes Zeichen gebildet oder zwei Zeichen zu einem zusammengefasst. Tetsugaku, sprechen sie das aus. Das heißt so etwas wie große Weisheit, also ähnlich wie das Niederländische oder großes Wissen. Und die Chinesen haben es genauso gehalten zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also haben nicht diesen Ausdruck Philosophie verwendet. Diese Sprachgeschichte will ich nicht weiter ausführen. Es ist klar, dass unser deutsches Wort Philosophie aus dem Griechischen kommt, aber es ist nicht klar, dass das, was die Griechen damit gemeint haben oder was wir heute damit meinen, nur im Griechischen konzipiert, nur im Griechischen entwickelt worden wäre. Das ist nicht klar. Sondern, worauf könnte man achten? Ich muss da etwas kurz mich fassen und bitte Sie dann auch, das etwas nachzulesen in den Texten, die ich da angebe. Aber wenn ich mich kurz fasse, dann handelt es sich um ein Unternehmen, bei dem, was die Griechen Philosophie nannten, und was vieles bezeichnet hat, was wir heute Wissenschaft nennen, zum Beispiel auch Biologie, Psychologie, Astronomie, die Wissenschaft, haben sie auch mit Philosophie bezeichnet, handelt es sich um ein Unternehmen, die Welt aus ihren Prinzipien zu beschreiben, ohne Rekurs auf übermenschliche Autoritäten oder ohne Rekurs auf bloße Tradition. Wir werden das dann auch bei den griechischen Beispielen sehen, bei den Vorsokratikern, die hergehen und sagen, der Kosmos ist so und so und den sich nicht auf eine Offenbarung oder auf ein Orakel oder auf eine Tradition stützen, sondern teilweise auf Beobachtung, teilweise auf Intuition, auf Argumentation und so weiter. Also eine erste Grundfrage sozusagen dieses Unternehmens Philosophie ist die Antwort auf die Frage, was ist die Wirklichkeit? Eine Frage, die man in europäischer Tradition die Frage der Ontologie nennt, die Frage nach dem Sein, die Frage nach dem Wesen oder nach dem Eigentlichen der Welt, des Menschen und so weiter. Eine zweite Grundfrage, und auch die findet sich bei den Griechen sehr früh, jetzt nenne ich einmal nur die Griechen, um zu sagen, warum dieser generische Begriff mit der griechischen durchaus übereinstimmt, findet sich bei den Griechen auch sehr früh, ist die Antwort auf die Frage, was können wir wissen? Also was ist erkennbar? Und was können wir nur glauben? Die Unterscheidung auch von Wissen, Glauben, Meinen, Annehmen, Nichtwissen etc. Das ist eine zweite Fragerichtung. Und das heißt in der klassischen europäischen Tradition dann die Erkenntnistheorie oder die Epistemologie. Also die Erkenntnislehre, ja, die Ontologie, die Erkenntnislehre. Und eine dritte Grundfrage dieses auch generischen Begriffs ist die Antwort auf die Frage, was soll sein? Oder anders ausgedrückt, die Frage nach der Begründbarkeit von Normen, nach der argumentativen Begründbarkeit von Normen. Kann man wieder viele Abarten finden, Begründbarkeit ethischer Normen, ästhetischer Normen, moralischer, politischer Normen, was auch immer. Die Begründbarkeit, warum etwas sein soll. Und wieder auf demselben Weg, denke ich mir, sollte man die Frage stellen. Nämlich, wenn man die Normen begründet, nicht aus einer Tradition, nur nicht aus einer Offenbarung oder aus einer übermenschlichen Autorität und so weiter, sondern anders, wie auch immer anders. Und wenn man jetzt diese drei Fragen anschaut, was ist die Wirklichkeit, was ist erkennbar und drittens welche und wie sind Normen begründbar und sich dann fragt, dann gibt es chinesische Autoren in dieser Zeit zwischen 800 und 200, ist nicht ganz zufällig, wenn ich diese beiden Epochengrenzen nenne, aber ich habe das noch nicht begründet, gibt es chinesische Texte, die den Schluss zulassen, dass solche Fragen diskutiert worden sind. Und natürlich gibt es die. Es gibt sie. Selbstverständlich. Also es gibt, bei der letzten Frage nach der Begründbarkeit von Normen anzufangen, die konfuzianische Tradition ausgefeilte und offenbar auf langer Diskussion beruhende Texte, von Mencius, von Xünze, werde das dann noch etwas ausführen später, die das zeigen. Da wird argumentiert, warum sind diese und jene Gesetze richtig und diese und jene Gesetze falsch und warum soll der Mensch dies und etwas anderes darf er nicht und so weiter. Und sie fragen sich auch, was können wir wissen? Bei Konfuzius gibt es ganz deutliche Aussagen auch dazu oder bei den Daoisten. Gibt es das in der indischen Philosophie? Na, selbstverständlich. Die Texte ab der Upanishadenzeit, also circa 750 bis 500 vor der Zeitrechnung, diese Texte der Upanishadenzeit, die strotzen nur von solchen Überlegungen, was kann man eigentlich wissen und was nicht wissen, wie kann man sich täuschen, wie kann man das vermeiden und so weiter. Und kann man Methoden festlegen, nicht in die Irre zu gehen, etc. Also natürlich haben indische und chinesische Texte dieser Zeit diese Merkmale, die ich vorhin angegeben habe, dass sie diese Grundfragen stellen. Und das reicht mir. Das reicht mir, um zu sagen, die Philosophie in Eurasien ist zumindest dreimal entstanden. Also ich habe Gründe anzunehmen, dass es öfter der Fall war, aber für die Vorlesung reicht es, wenn ich sage, sie ist zumindest in die Philosophie, auch die heute noch wirkende philosophische Tradition der Menschheit, ist in Eurasien in zumindest drei Gestalten, Formen, Ausprägungen entstanden. In Ostasien, in Südasien und im Mittelmeerraum, zumindest. Die anderen lasse ich jetzt unerwähnt. Die Philosophie ist also nicht gleichzusetzen mit der okzidentalen Philosophie, sondern ist ein mehrfach entstandenes Gebilde. Was unterscheidet dann diese drei, bleiben wir bei diesen dreien, was unterscheidet sie im Grunde wirklich? Es ist ganz deutlich, auch wenn man alles nur aus Übersetzungen sich aneignen kann und nicht die Originaltexte liest, dann ist es ganz deutlich, dass die Begriffsentwicklung eine andere war, dass andere Grundbegriffe gebildet wurden, um diese Fragen beantwortbar zu machen, dass die Grundbegriffe der chinesischen Philosophie nicht deckungsgleich sind mit denjenigen der indischen, was sich im Übrigen besonders deutlich dann manifestiert, wenn der Buddhismus nach China kommt. Also die Übersetzungsgeschichte des Buddhismus ins Chinesische ist dafür ein sehr illustratives Beispiel. Aber also die Begrifflichkeiten, die Begriffsentwicklung ist eine andere in China, eine andere in Griechenland, eine andere in Indien und so weiter. Aber sie ist überall vorhanden. Und das würde ich als zweites Merkmal für den generischen Begriff von Philosophie anführen. Erstes Merkmal eines generischen Begriffs, es wird eine dieser Grundfragen, mindestens eine dieser Grundfragen, ausführlich in einer Tradition entwickelt und behandelt. Das ist das erste Merkmal dieser drei Grundfragen. Müssen nicht immer alle sein. Das Indische hat einen Schwerpunkt in der Erkenntnistheorie und in der Ontologie, das Chinesische in der Ethik eindeutig einen Schwerpunkt, das Griechische in der Ontologie und auch in der Erkenntnistheorie, aber auch ethische Untersuchungen natürlich. Einen dieser Schwerpunkte. Und das zweite Merkmal, es muss eine explizite Begriffsentwicklung stattfinden. Es darf sich also nicht nur um etwas handeln, was sozusagen als Volksweisheit, als Ethnophilosophie wird das ja auch oft genannt, einem Stamm oder einem Volk oder gar einer Rasse, ist ja alles schon passiert, zugeschrieben wird. Das Denken der Arier hat es alles schon gegeben. Sondern es muss eine explizite Begriffsentwicklung vorliegen. Und wenn diese zwei Merkmale erfüllt sind, glaube ich, kann man mit gutem Gewissen von Philosophie sprechen in einem generischen Sinn. Das ist mein Vorschlag. Wogegen richtet es sich? Wogegen richtet sich so ein Vorschlag? Also ich möchte das nicht weiter ausführen, habe es aber öfter zum Beispiel in dem Buch, das Sie da haben, ausführlich behandelt. Er richtet sich gegen Kulturalismen, Zentrismen, die alles andere ausschließen etc. Haben Sie dazu Fragen? Haben wir jetzt eigentlich ein Fenster offen oder ist das offen? Können wir die Tür auch aufmachen? Glauben Sie? Ist laut draußen. Aber laut ist es hier auch. Ja, ich meine, ich finde es auch anstrengend. Ich wollte Ihnen jetzt noch zu dieser Frage, ich werde das auch tun, ich werde es aber etwas abkürzen mit Ihrer Erlaubnis, einfach auch ein bisschen aus physischen, schwitzen Sie nicht auch?
Ja.
Es wird eh nicht viel abzukürzen sein, aber ich kürze trotzdem. Der Text allerdings findet sich auf der Homepage und ist unter der heutigen Vorlesung unterstrichen. Und zwar sind das, ist das die Diskussion der These von mehreren Ursprüngen des philosophischen Denkens. Unterstrichen habe ich dafür gleiche dazu Texte für und gegen diese These. Und aus diesen Texten für und gegen die These, die Sie dann gemütlicher in kühlem Raum nachlesen können, aus diesen Texten für und gegen die These zu den mehreren Ursprüngen möchte ich jetzt ein paar nur herausgreifen und etwas kommentieren. Und gehe dabei vor, wie Philosophiehistoriker gewöhnlich vorgehen, nämlich nach der Art eines Totengräbers. Ein Totengräber, der ein neues Grab aushebt, findet in diesem Grab die Überreste eines alten Grabes gewöhnlich. Wenn es sich um einen alten Friedhof handelt, so wie in der Philosophie, dann findet er die Überreste eines alten Grabes und dieses alte Grab ist schon mehrfach umgeschichtet worden von anderen Totengräbern vor ihm. Das heißt, ich beginne in der Gegenwart und gehe sozusagen nur ein paar Jahrhunderte zurück aus der Gegenwart und gehe nur dieser Frage nach, wie hat man gesehen oder wie sieht man die Antwort auf die Frage, gibt es einen Ursprung oder mehrere Ursprünge des Philosophierens? Ich beginne also mit einem Text aus dem Ende des 20. Jahrhunderts, mehr oder weniger noch Gegenwart, aus dem Jahr 1993. Der Text lautet: Es ist im Grunde völlige Willkür, ob wir das Gespräch eines chinesischen Weisen mit seinem Schüler Philosophie nennen oder Religion oder Dichtung. Und dasselbe trifft auf indische Tradition zu. Es ist der Begriff der Philosophie noch nicht auf die großen Antworten anwendbar, die die Hochkulturen Ostasiens und Indiens auf die Menschheitsfragen, wie sie in Europa durch die Philosophie immer wieder gefragt werden, gegeben haben. Ende des Zitats. Also das Zitat stammt aus dem Jahr 1993 und behauptet Folgendes. Ich habe es Ihnen ohne Auslassung vorgelesen. Es gibt keine indische oder chinesische Philosophie. Das ist nicht Philosophie, sondern das sind Weisheitslehren. Es ist gleichgültig, ob diese Texte als Philosophie benannt werden oder als Religion oder als Dichtung. Es ist kein, sagen wir, keine Nebengestalt der deutschen Philosophie des 20. Jahrhunderts, von dem der Text stammt, aber er hat sich nicht sehr bemüht in diesem Zitat, das war ein Vortrag, 93. Er hat sich nicht sehr bemüht, uns aufzuklären darüber, um welchen chinesischen Weisen es sich handelt, ob das für alle Weisen Chinas in gleicher Weise zutrifft, ob das für alle Texte Indiens in gleicher Weise zutrifft, das wird einfach ganz generell, ganz pauschal so gesagt. Es gibt nur diese Gespräche der chinesischen Weisen und diese Texte aus Indien und alles das ist nicht Philosophie. Der Autor des Vortrags ist Hans-Georg Gadamer. Also ich schreibe den Namen. Und das Zitat, also die Stellenangabe finden Sie im Text. Das ist eine eindeutige Aussage. Da haben wir die Antwort, es gibt nur im Griechischen die Philosophie. Und ein anderer stimmt ihm in kritischer Weise doch auch zu, ein paar Jahre früher, 1982. Der schreibt, bekanntlich spielt sich nach gewissen Theoretikern die Geschichte innerhalb eines vierfachen Rahmens ab, der eine Einheit des Ortes kennt, der Ort ist Europa, eine Einheit des Ursprungs, dieser ist griechisch, eine Einheit der Zeit im europäischen Kalender und eine Einheit des Handelns, die sich über weite Zeiträume erstreckt, von den Vorsokratikern bis zu Martin Heidegger. Also es gibt eine einzige Geschichte der Philosophie. Der Autor, von dem ich das zitiert habe, wendet sich zwar gegen diese Auffassung dann, aber zunächst charakterisiert er sie in einer durchaus plausiblen Art und Weise. Es gibt einen Ort der Geschichte, und zwar der Geschichte der Menschheit eigentlich letztlich und nicht nur der Philosophie, und dieser Ort ist Europa. Einheit des Ursprungs und das ist die griechische Antike, Einheit der Zeit, der europäische Kalender und des Handelns, des Verhaltens. Der Autor, den ich jetzt zitiert habe, heißt Jean Kinyongo. ''82, La philosophie africaine est son histoire. Also Kinyongo hat das in einem Kontext beschrieben, wo er versucht hat, eine Geschichte der afrikanischen Philosophie zu etablieren. Und das ist eine Debatte über die afrikanische Philosophie in den letzten Jahrzehnten, die da der Frage ziemlich einschlägig ist. Eine gewisse Weisheit kommt mir in folgendem Zitat zum Ausdruck, wieder ein paar Jahre später als Kinyongo. Der Ort, der Ursprung, die Zeit, der Ort. Ursprung. Ort. Der Ort ist Europa. Der Ursprung ist griechisch. Die Einheit der Zeit ist die europäische Zeitrechnung. Ich möchte auf den Kollegen von vorhin, dieses kurze Zwischengespräch zwischen uns über den Buddhismus und so, und wie Sie gesagt haben, chinesisches Denken zur Zeit der europäischen Antike. Nicht? Denken Sie sich einmal umgekehrt, versuchen Sie mal solche Sachen auf den Kopf zu stellen oder auf mehrere Köpfe. Europäische Staatsphilosophie zur Zeit der Han, der frühen Han. Auch in Peking spricht man nicht so. Auch in Tokio spricht man nicht so. Ja? Die Zeit der frühen Han ist für Europa keine Kategorie. Oder noch deutlicher sagt Ihnen vielleicht nicht die frühe Han-Zeit, aber es ist ca. 200 vor bis 0. Das ist die Zeit. Ja, aber wenn man sagen würde, das muss eigentlich einleuchten, wenn man sagen würde, Amerika ist in der Ming-Zeit entdeckt worden. Amerika ist in der Ming-Zeit von einem angeheuerten portugiesischen Kapitän später als die chinesische Entdeckung hat das stattgefunden. Ja. Oder schließlich wurde in der Ming-Zeit auch von Europäern Amerika entdeckt, wenn man so etwas sagen wollte und behauptet, Chinesen haben das schon vorher in Amerika ist nicht in der Ming-Zeit, sondern 1492. Und 1492 ist der europäische Kalender. Das meint der Qin Yong Woda. Es geht nur nach einer Zeitrechnung. Die Gegend Palästina, Syrien, wird auch in Japan als der Nahe Osten bezeichnet. Auf Japanisch natürlich, aber als der Nahe Osten. Was macht das für eine europäische Sprechweise? Also der Kalender meint er, der Ort, ja, solche Dinge, sind vereinheitlicht. Und das ist zumindest für die Beschreibung der Menschheitsgeschichte nicht ganz immer aufschlussreich. Das ist gemeint. 1989, ein weiteres Zitat. Die heutigen gegenseitigen Kontakte der Kulturen, Philosophien und Religionen stellen eine nie dagewesene Herausforderung dar und von dem Ausgang dieser Begegnung hängt die Zukunft der Menschheit ab. Bis jetzt haben die Philosophen Hegel eingeschlossen, es ist vornehm ausgedrückt, Hegel gerade eingeschlossen, würde ich sagen, also Hegel eingeschlossen, mehr oder minder eine Einheit gedacht, spekulativ sich vorgestellt und von einem bestimmten, mehr oder minder nationalen philosophischen Standpunkt her, diesen fast immer verabsolutierend, das Schema einer Weltgeschichte der Philosophie entworfen. Punkt. Heute, also 1989, ist ein solches Schema nicht mehr am Platze. Es war nie ganz am Platze, denke ich, aber die Frage ist, was sonst? Also wie denn? Das Zitat stammt aus einem Buch, eben im Jahr 1989 von Mal. Er schreibt sich und spricht sich tatsächlich Mal aus, es ist nicht Englisch, also nicht Mal oder irgendwie, und Hülsmann. Das Buch hatte den Titel Die drei Geburtsorte der Philosophie. China, Indien, Europa. Das ist wie gesagt 1989 erschienen und war damals eine Novität, dass man von drei Geburtsorten der Philosophie überhaupt spricht, als drei quasi gleichrangige Geburtsorte. Das war fast eine Sensation. Allerdings haben mehrere Rezensenten, ich habe es auch rezensiert damals, das Buch war auch sonst begeistert davon, haben angemerkt, dass der Titel nicht ganz stimmt. Die drei Geburtsorte der Philosophie, die hätten das die weglassen sollen. Sie hätten schreiben sollen, drei Geburtsorte der Philosophie. Es gäbe die denkende Möglichkeit, auch an mehr Geburtsorte zu denken oder gelten zu lassen und nicht nur drei. Aber die drei, zumindest haben Mal und Hülsmann damals 1989 als wesentlich erachtet. Und noch ein viertes Zitat aus dem 20. Jahrhundert. Das überspringe ich. Das vierte bringt nicht zu den dreien nicht wirklich etwas einen anderen Gesichtspunkt. Aber Sie können es nachlesen. Ich habe das letzte gemeint in der Sammlung, das von Thomson. Sondern ich gehe ins 19. Jahrhundert, an den Beginn des 20. und ins 19. Jahrhundert zurück. Dazu muss ich aber erst die Seite 5 finden. Da ist. Also Ende des 19. Jahrhunderts. Ich kann gleich sagen, dass das fast das ganze 19. Jahrhundert und Philosophiegeschichte ist eine sehr wichtige Angelegenheit im 19. Jahrhundert, besonders in deutscher Sprache. Philosophiegeschichte im 19. Jahrhundert geht eigentlich zur Gänze davon aus, dass es nur einen Ursprung und eine Geschichte der Philosophie gibt und das ist die von den Ioniern, von Thales bzw. Pythagoras zu den Nationalphilosophien der Gegenwart. Also zur französischen, englischen und deutschen Philosophie der Gegenwart. Ich zitiere einen englischen Autor, zuerst 1892 schreibt er: Es war mein Bestreben zu zeigen, dass mit den altionischen Lehrmeistern etwas Neues in die Welt trat, das, was wir Wissenschaft nennen, und dass sie zuerst den Weg wiesen, dem Europa seitdem immer gefolgt ist, sodass es, wie ich andernorts gesagt habe, eine angemessene Definition der Wissenschaft ist, wenn man sagt, sie ist, die Wissenschaft ist, jetzt macht er Anführungszeichen, ein Denken der Welt in griechischer Weise. Die Wissenschaft ist ein Denken der Welt in griechischer Weise. Also man kann nicht die Welt in chinesischer Weise denken und das dann Wissenschaft nennen. Oder in arabischer Weise denken und das dann Wissenschaft nennen und so weiter. Man kann nur, wenn man sie in griechischer Weise denkt, das Wissenschaft nennen. Das sagt nun Burnet. Ende des 19. Jahrhunderts. Und das ist eigentlich die Common Sense. Das ist weitgehend auch im 20. Jahrhundert in den Studienplänen etc. durchaus die verbindliche oder die gewöhnliche Lehrmeinung. Da fällt es dann auf, wenn kurz vor dem Zweiten Weltkrieg beginnt eine Serie von Bänden zu erscheinen, die den Titel trägt, auch von einem Engländer übrigens, die den Titel trägt Scientific Tradition in China oder chinesische Wissenschaftsgeschichte. Und Needham, den ich jetzt meine, Joseph Needham, der würde sagen, na, die Welt ist wissenschaftlich zu denken, auch auf Chinesisch. Es ist anders gedacht, aber es ist auch Wissenschaft im strikten Sinn des Wortes. Ich nenne noch einen zweiten, der das auch erklärt, aus dem 19. Jahrhundert, und erspare mir, Hegel zu zitieren. Das können Sie ja nachlesen, habe das ausführlich gebracht. Ich nenne einen Deutschen noch, Kirchner. Ah ja, jetzt sage ich den Namen zuerst, das wollte ich ja eigentlich nicht. Friedrich Kirchner, sage ich es gleich, Geschichte der Philosophie von Thales bis zur Gegenwart, viele Auflagen. Die erste Auflage war in den 1880er Jahren. Der schreibt Folgendes zu der Frage, warum es außerhalb Europas keine Philosophie gibt und je gegeben hat, warum es so ist. Also es hat nicht nur keine gegeben, es konnte auch keine entstehen. Ich zitiere Kirchner: Der Orient von geknechteten, unmündigen, fantastischen Volksherden bewohnt, konnte nur Religionssysteme, keine Philosophie hervorbringen. Was von orientalischer Philosophie geredet wird, ist Fabel oder Missverständnis. Die Juden waren ohne jede philosophische Anlage. Zoroasters, also Zarathustras, Zendavesta enthält neben der dualistischen Idee nur religiöse und physikalische Lehren. Was darin Philosophisches ist, stammt von späteren griechischen Einflüssen her. Von der bei den Griechen viel gerühmten ägyptischen Weisheit wissen wir heute nicht mehr als damals, denn sie gehört ins Reich der Sage. Konfuzius und Lao Tse haben den Chinesen nur praktische Moral und eine symbolische Mythologie über Himmel und Erde gebracht. Ja, selbst die höchste dieser orientalischen Spekulationen, die indische, bietet unter grotesken, oft abenteuerlichen Sagen nur den einen großen Gedanken, dass alles aus der einen Naturkraft hervorgehe und in dieselbe zurückkehre. Aber hier, wie bei allen orientalischen Urkunden, macht die Unsicherheit der Zeitbestimmung jede genauere Angabe unmöglich. Von Philosophieren kann erst bei den Hellenen die Rede sein. Dieses hochbegabte, unter glücklichem Himmel im günstigsten Lande wohnende Volk hat zuerst eine Ahnung von der Würde und Aufgabe des Menschengeistes gehabt. Punkt. Ich gehe noch um einen Schritt zurück ins 18. Jahrhundert. Also das ist, ich habe da die dritte Auflage, Leipzig, 1896, Aber Sie finden es genau zitiert mit der Seite und so, wenn Sie auf diesen Link gehen, bei den heutigen Texten. Ja. Ich gehe noch kurz ins 18. Wenn Sie gestatten, gestatten Sie noch, ja? Also mein klimatisch, ja, sind Sie auch schon fertig. Ja. Regel lassen wir. Ins 18. Jahrhundert. Nein, den überspringe ich, den Heumann überspringe ich, aber lesen Sie ihn vielleicht doch nach, Heumann, denn der hat zwar nicht in dem Zitat, das ich hier zitiere, aber in der Vorlesung über Philosophie, über die Geschichte der Philosophiehistorie habe ich ihn ausführlicher zitiert, der hat erklärt 1715, warum es im Orient nur geknechtete Völker geben kann und konnte, und warum Wissenschaft und Philosophie nur in gemäßigten Zonen, eigentlich nur in Griechenland entstehen konnte, wo es aber heutzutage auch zu heiß ist in Griechenland, die entwickeln auch nur die Fantasie da im Mittelmeerraum, eigentlich ist das Klima von Leipzig und Oxford das angemessene für Reflexion überhaupt. Also lesen Sie vielleicht über Heumann doch nach. Und ich gehe zu einem Autor noch des 17. Jahrhunderts zurück. Im 17. Jahrhundert beginnt Europa, das neuzeitliche Europa, wiederum sich mit der Geschichte der Philosophie überhaupt zu befassen. Also das zu meiner vorherigen Totengräberfabel, jetzt komme ich zum letzten, sozusagen in meiner eigenen Tradition, der das versucht hat. Oder zu einem der letzten. Die Griechen hatten sich in der hellenistischen Zeit mit der Geschichte des philosophischen Denkens bereits befasst. Die Römer auch etwas, aber die Griechen doch ziemlich intensiv durch das ganze arabische und lateinischsprachige und arabischsprachige Mittelalter hindurch ist das kein Thema. Also man befasst sich nicht mit der Geschichte der Philosophie. Aber nach der Reformation hat man sich sehr intensiv begonnen, damit zu beschäftigen, weil eigentlich die Geschichte des Denkens sozusagen auch eine Geschichte von Irrtümern und Irrlehren und Irrauffassungen gegolten hat. Und so ist das 17. und das frühe 18. Jahrhundert für die Befassung mit der Geschichte der Philosophie die prägende Phase. Und die meisten führenden Autoren stammen aus dem deutschsprachigen Raum. Nicht nur dieser Zeit, also in dieser Zeit, und zwar im europäischen Vergleich. Das sind die deutschsprachigen Lutheraner, die dann von den Enzyklopädisten, von Denis Diderot zum Beispiel, der das ganz anders eigentlich sieht, aber die sind die Tonangebenden. Und einer der Vorläufer dieser aufklärerischen Philosophiehistorie schreibt im Jahr 1600 oder veröffentlicht im Jahr 1616 in lateinischer Sprache in Leipzig das Buch Bibliotheca Philosophica. Und da beschreibt er auch den Werdegang und die Entstehung der Philosophie der Menschheit. Und ich lese Ihnen da nur einfach mein zitiertes Referat dieser Beschreibung vor. Adam und Eva sind die ersten Philosophen. Adam und Eva haben ein Coetum Scholasticum gebildet, in dem sie Gottlob priesen und theoretische Untersuchungen über die Schöpfung anstellten. Es steht ja im Buch Genesis, also im ersten Buch Mose steht, dass Adam im Paradies allen Dingen ihren Namen gab. Und diese Formel, allen Dingen den Namen gegeben zu haben, war für die Autoren bis Mitte des 18. Jahrhunderts und in Österreich noch länger, also in Graz ist dann Ende des 18. Jahrhunderts noch vertreten worden, können Sie auch nachlesen, war ausreichend, um zu sagen, Adam ist der erste Philosoph. Weil was heißt es, allen Dingen ihren Namen zu geben? Das heißt ja, Kategorien zu definieren, allgemein Begriffe zu definieren, und es waren nicht irgendwelche Namen, sondern es waren die richtigen Namen, die Adam, ja, weil er es ja wusste. Das war ja vor dem Sündenfall, und ich lese also jetzt weiter, wollte nur sagen, das sind theoretische Untersuchungen. Adam als der erste Schüler des ersten Meisters, und der erste Meister ist Gott. Adam als der erste Schüler des ersten Meisters habe somit das Spezimen Philosophicum begründet, und Eva war seine erste Schülerin. Von Generation zu Generation wurde diese Urweisheit weitergegeben, und noch Noah habe in der Arche seine Söhne gelehrt. Später folgten die Schulen des Abraham und des Moses. Ich lasse das jetzt ein bisschen was aus mit Moses und so weiter. Es endet auf folgende Weise. Jesus selbst sei dann der wahre Meister gewesen, habe sich auch als solcher deklariert und eine neue endgültige Weisheitsschule begründet mit den 12 Aposteln und 70 Schülern. Dieser Heiligen, nämlich der biblischen Geschichte der Philosophie gegenüber, sei die profane Weisheit der Griechen und anderer Völker sekundär. Ende des Darstellung von Paulus Bolduanus oder Bolduan. Bolduanus, und im Deutschen Autor des 17. Jahrhunderts, 1616 in Leipzig erschienen, lateinisch. Ich will dazu nur noch eins zum Abschluss bemerken, und dann lassen wir es für heute. Diese These von der vorsintflutlichen Philosophie, nämlich die Philosophie vor der Sintflut, hat sich tatsächlich bis Ende des 18. Jahrhunderts, findet sich das in fast allen Darstellungen und wird als beinahe selbstverständlich vorausgesetzt. Bei Brucker wird es zum ersten Mal kritisch diskutiert, aber andere führen das weiter. Und es hat vor allem für das Verständnis der nicht-europäischen Philosophie keine Nebenrolle gespielt. Das habe ich jetzt keinen Text in diesen ausgewählten dazu, weil der nicht hineingepasst hätte, aber ich sage Ihnen, wozu das zum Beispiel dienen konnte. Also um 1700 herum kennen die Europäer die konfuzianische, chinesische Tradition recht gut. Da ist ein Prachtwerk erschienen in Paris, auch in lateinischer Sprache, Confucius Sinarum Philosophus, also Konfuzius, der Philosoph der Chinesen, von Jesuiten übersetzt und kommentiert und herausgegeben, und das war sehr einflussreich. Das hat zum Beispiel Leibniz gelesen, und Leibniz, der sowieso für die chinesische Philosophie eine große Affinität hatte, hat sich gewundert, warum eigentlich auf dem Gebiet der Ethik und der Staats- und Moralphilosophie die chinesische Philosophie der europäischen, wie er sagt, so überlegen ist. Er sagt, wir Europäer, ihn eingeschlossen, Leibniz, sind überlegen auf dem Gebiet der Mathematik, der Astronomie und der Metaphysik, aber auf dem Gebiet der praktischen Philosophie sind die Chinesen uns überlegen. Und sein Schüler Wolf hat dann das weitergeführt noch im 18. Jahrhundert, und beide waren der Meinung, am besten wäre eigentlich, wenn wir Missionare nach China schicken würden, in der Gestalt von Mathematikern und Metaphysikern, sodass die Chinesen Mathematik und Metaphysik sich aneignen. Der damalige Kaiser von China hat das ja getan. Und die Chinesen Missionare nach China schicken wegen der hochstehenden Moral. Die Frage war, warum sind die Chinesen in der praktischen, in der ethischen Philosophie überlegen, warum können die das sein, wo sie doch gar nicht die richtige Religion haben? Ja? Sie haben ja nicht das Hilfsmittel der einen wahren Religion, das die Christen haben. Und trotzdem sind sie in dieser praktischen Philosophie überlegen. Und das konnte man erklären mit dieser These von Bolduanus. Das hat erklärt, das war auch wieder mehrfache Auflagen, ich habe eine Auflage, die ist hier irgendwo, glaube ich, an der UB. In Wien jedenfalls habe ich es mal aufgehoben von Gottsched. Den kennen Sie wahrscheinlich. Also ich kannte jedenfalls den Gottsched nach der Matura als einen Literatur aus dem Deutschunterricht, 18. Jahrhundert Literaturgeschichte, Theatergeschichte auch. Also dieser Gottsched war auch Professor für Weltweisheit in Leipzig und der hat das erklärt, warum, das war ein Schüler von Wolf und somit auch von Leibniz, der hat das erklärt, warum die Chinesen in ihrer praktischen Philosophie überlegen sind allen anderen Traditionen gegenüber. Das hat er hat sich auf neueste Forschungen gestützt, hauptsächlich englische Forschungen damals. Der erste Kaiser von China, der sogenannte Gelbe Kaiser, den die Chinesen ja in eine sehr frühe Zeit setzen, in ihrer Geschichtsschreibung, manchmal hat man den Eindruck, vor der Sintflut, das kann nicht sein, denn vor der Sintflut da ist ja niemand übrig geblieben. Es ist nicht niemand übrig geblieben, sondern Noah und seine Söhne sind übrig geblieben und deren Familien. Es muss einer von denen der erste Kaiser gewesen sein. Nun weiß man aber von den drei Söhnen Noahs, wohin sie gegangen sind und welche Regionen sie begründet haben. Japhet ist der Stammherr der Afrikaner. Ja. Wie heißen sie, die drei Söhne Noahs? Jetzt fällt es mir nicht ein. Sem, Japhet und Ham. Ja. Ham ist der Herr, die Hamiten. Na, wie ist das jetzt? Die Japhetiten? Ham sind die Afrikaner, Sem die Semiten, also der vordere Orient, ja, und der dritte, Sem, Japhet und Ham. Japhet, also ich habe mir das nicht vorbereitet, auch nicht vorher drüber nachgedacht, noch einmal, das sollte man immer tun. Japhet ist unser Vorfahr, ja, jetzt habe ich es. Also Japhetiten sind die Europäer, Hamiten sind die Afrikaner, Semiten sind die Vorderasiaten. Gut, soweit ist die Welt in Ordnung, aber wo bleibt Noah? Es steht ja nichts in der Bibel. Es steht ja nur, dass er noch 60 Jahre gelebt hat. Aber wo? Also er wird nicht in ein Reich seiner Söhne, ja, das ist unwahrscheinlich. Es spricht alles dafür, auch die chinesischen Sagen etc., der Gelbe Kaiser ist von Westen gekommen und so weiter, dass der Gelbe Kaiser niemand anders war als unser aller Stammvater Noah. So führt Gottsched das Mitte des 18. Jahrhunderts noch aus und erklärt damit, ja, und was bringt das für die Philosophiegeschichte? Sehr viel, denn Noah hatte ja noch die Originaltradition. Erst nachher hat sich das zerstreut in Nationen und verschiedene Meinungen. Aber das war ja noch die vorsintflutliche Philosophie, die von Adam bis zu Noah in einer richtigen Schule, wie ich es nach Boldoanus vorhin erwähnt habe, weitergeführt wurde. Also da ist auch eine Einheit, aber eine biblische Einheit. Wie?
Noah hatte nur Söhne.
Die Söhne hatten Frauen. Ja, also die Familienverhältnisse. Es sind, glaube ich, keine Töchter genannt, oder? Doch, natürlich. Nein, es sind, glaube ich, bei Noah keine Töchter, oder? Naja, die waren ja aber schon vorher erwachsen. Das hat ja nur 40 Tage gedauert. 40 Tage und nicht. Also die sind schon die ganze Noah-Familie hineingegangen. Gut, da ist noch eine Frage. Ja? Nein, 60 Jahre lebt er
noch.
Ja, ich weiß schon, dass er betrunken war nach der Sintflut. Also am Wein, ne? Ja, ja. Ja. Aber das ist jedenfalls hat er noch gelebt. Das wird da herangezogen. Eine biblische Geschichte. Ja. Gut. Gut, bis zum nächsten Mal. Danke.